Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Heute soll es bei uns um das Thema Immobilienpreise gehen. Wohin entwickeln sich die Immobilienpreise im Jahr 2025 und warum ist das so? Und dazu habe ich Florian Pfaffinger, den Leiter der Niederlassung von Dr. Klein in München, zu Gast. Er spricht für den Dr. Klein Expertenrat. Das ist ein Gremium, das sich regelmäßig austauscht, um Meinungen, Trends und Tendenzen zu besprechen und zu schauen, wie sich der Immobilien- und Zinsmarkt entwickelt und um noch näher an der Praxis zu sein. Ich freue mich, dass er heute zu Gast ist. Hallo und herzlich willkommen, Florian.
Hallo Anna, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Florian, heute gucken wir auf die Immobilienpreise. Wenn wir auf den hiesigen Preismarkt gucken, dann ist es so, dass in den vergangenen 6 Monaten gab es ja eher so eine Seitwärtsbewegung. Ist dieser Trend bei allen Immobilienklassen spürbar oder gibt es im Detail auch unterschiedliche Entwicklungen?
Ja, also im Großen und Ganzen stimmt es, dass wir die letzten 6 Monate eine Seitwärtsbewegung gesehen haben. Wenn man aber genauer hinschaut, dann gibt es im Schnitt bereits wieder eine Aufwärtsbewegung. Und wenn man jetzt noch ein bisschen genauer hinschaut, dann sind zum einen die Preise von Neubauten auf einem sehr, sehr hohen Niveau geblieben. Und die Bestandsimmobilien, die steigen aber schon langsam wieder im Preis. Das Einzige, wo wir quasi noch keine Steigerung, sondern eine Stagnation oder sogar noch leichte Senkung gesehen haben, sind ältere Immobilien, die einfach weniger energieeffizient sind.
Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der geht davon aus, dass die Immobilienpreise 2025 um rund 1% steigen werden. Wie lautet denn deine Preisprognose für das erste Halbjahr 2025 und worauf sollten sich Bau- und Kaufinteressierte einstellen?
Ja, wie ich eben sagte, gab es 2024 schon wieder eine Dynamik, die entstanden ist. Und das liegt daran, dass einfach die Nachfrage nach Bestandsimmobilien wieder Fahrt aufgenommen hat. Und wir sehen, dass sich dieser Trend auch in 2025 fortsetzen wird. Insgesamt könnte man sagen, dass die Talsohle bei den Immobilienpreisen durchschritten ist. Günstiger wird es nach unserer Einschätzung nicht mehr werden. Schauen wir jetzt ein bisschen genauer hin. Dann wird es so sein, voraussichtlich, dass in gefragten Lagen und bei Immobilien mit guter Energieeffizienz weiter leichte Preissteigerungen kommen werden. Und gerade bei diesen Immobilien dürften auch die Spielräume für Preisverhandlungen etwas kleiner werden. Bestandsimmobilien ein bisschen anziehen, dann werden die sich, ich sage mal mittelfristig, auch dem Niveau des Neubaus angleichen, kann man so sagen. Das heißt, der Preisunterschied wird da sukzessive geringer. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis sie da irgendwann gleichgezogen haben. Wichtig ist, dass das Thema Energieeffizienz nicht mehr ganz so stark im Fokus ist. Das heißt, der Abschlag oder die Abschläge für Immobilien mit schlechterer Energieeffizienz, die sind inzwischen aus unserer Sicht auch weitestgehend eingepreist und werden nicht mehr zu weiter sinkenden Preisen führen. Und insgesamt, wenn wir drauf schauen, erwarten wir durchschnittliche Preissteigerungen so zwischen 1-3%.
Kannst du das an die unterschiedlichen Lagen und Regionen noch ein bisschen genauer ausführen? Und wo wird es denn günstiger? Wo bleiben die Preise stabil und wo steigen sie wieder?
Ja, also es wird so sein, dass vor allem in den Metropolregionen oder vielleicht breiter gesprochen auch A, aber auch B- und C-Städten, dass wir da wieder langsam stärker steigende Preise sehen werden. Und am stärksten werden aber die Preise tatsächlich in den Metropolregionen steigen. Wenn wir dagegen aufs Land schauen, also eher in ländlicheren Regionen oder strukturschwächeren Gegenden, da erwarten wir keine große Bewegung.
Flächendeckend eigentlich entweder Stagnation oder nach eine leichte Tendenz nach oben.
Ja, genau.
Worauf stützt du denn deine Prognose und welche Gründe sprechen für diese steigenden Immobilienpreise in 2025?
Ja, also zum einen haben sich die Rahmenbedingungen für Finanzierungen im Jahr 2024 wieder deutlich verbessert. Neben attraktiveren Bauzinsen und auch den gesunkenen Immobilienpreisen aus der Vergangenheit sind auch die Reallöhne wieder gestiegen. Das heißt, die Leistbarkeit für Finanzierungen hat sich damit verbessert. Das führte zu einer, wie ich vorhin schon sagte, gestiegenen Nachfrage oder auch deutlich gestiegenen Nachfrage, vor allem nach Bestandsimmobilien. Also im Jahr 2024 gab es wieder wesentlich mehr Immobilienkäufe als noch 2023. Und ich versuche diesen Zusammenhang mal etwas genauer zu erläutern. Schauen wir mal auf eine Metropolregion. Dann gibt es dort normalerweise aktuell einen immensen Druck auf dem Mietmarkt. Das heißt, wer heute in Miete wohnt und zum Beispiel Eltern wird, also die Geburt eines Kindes steht an und man möchte sich vergrößern, dann ist man damit konfrontiert, dass die neue, dann größere Mietwohnung unverhältnismäßig teurer wird als die, in der man schon einige Jahre gelebt hat. Und gleichzeitig ist es so, dass die stark gestiegenen Zinsen in den Jahren 2022 und 2023 inzwischen überwunden sind. Und klar ist, dass so ein außerordentliches Niedrigzinsumfeld nicht mehr zurückkommen wird. Das bedeutet, dass das neue Zinsniveau, so 3%, inzwischen irgendwie eine neue Wirklichkeit für die Menschen geworden ist und wir uns alle ein Stück weit daran gewöhnt haben. Wenn man jetzt sagt, es gibt eine höhere Leistbarkeit insgesamt, dann überlegen sich viele Menschen, vielleicht doch lieber kaufen statt mieten. Und das ist genau der Grund, warum eben deutlich mehr Menschen wieder vermehrt Immobilien kaufen. Und diese steigende Nachfrage führt zu steigenden Preisen. Ja, und diese Entwicklung wird sich auch 2025 fortsetzen.
Wir haben ja auch in diesem Jahr gesehen, dass es sehr, sehr viele oder sehr, sehr wenig Baugenehmigungen gab. Das erhöht natürlich auch den Druck nochmal auf die Immobilienpreise, nehme ich an.
Ja, genau, das ist auch ein wichtiger Faktor, den hatte ich gerade nicht genannt. Die liegen ziemlich brach, der ganze Neubau liegt brach. Das heißt, es gibt quasi einen zusätzlichen Druck auf den ganzen Immobilienmarkt und das macht es gerade nicht besser. Und da ist auch noch kein Ende in Sicht.
In 2024 haben wir ja so eine Entspannung der Zinspolitik erlebt. Du hast auch gerade schon gesagt, die Bauzinsen liegen aktuell ungefähr bei 3%. Sollten Kaufinteressierte jetzt weiter auf sinkende Zinsen spekulieren?
Also ich würde das tatsächlich nicht empfehlen. Unsere Erwartung ist, dass die EZB vermutlich nach dem jüngsten Zinsschritt im Dezember vielleicht nochmal ein oder zwei weitere Zinsschritte nach unten vornehmen wird, aber dann erstmal abwartet. Und wir gehen davon aus, dass die möglichen Senkungen, die da vielleicht noch kommen werden, keine deutlichen Auswirkungen auf die Bauzinsen haben, da diese bereits komplett in die aktuellen Bauzinsen eingepreist sind. Das liegt vor allem daran, dass die EZB sehr vorausschauend kommuniziert und der ganze Markt sehr genau in die Kommentare reinschaut und damit quasi der Markt schon sehr frühzeitig reagieren kann. Auswirkungen hätte es eher, wenn es Überraschungen geben würde. Das heißt, wenn die EZB schneller oder stärker senken würde, als die Märkte erwarten. Das sehen wir momentan nicht. Das heißt, für uns, für die Bauzinsen, sehen wir im ersten Halbjahr ein Zinsniveau von 3,5% in dem Korridor für 10-jährige Zinsbindungen mit etwa 20% Eigenkapital. Und punktuell kann es zu kleineren Ausreißern unter die 3%-Marke auch kommen. So richtig nochmal deutlich fallende Bauzinsen erwarten wir jedoch nicht.
Wir werden ja 2025 in Deutschland Neuwahlen erleben, wahrscheinlich vorgezogene Neuwahlen erleben. Was erhoffst du dir denn von der neuen Regierung beim Thema Bau- und Wohnwirtschaft?
Jede Menge ist die kurze Fassung. Ich würde sagen, eine neue Bundesregierung muss sich halt schnell mit dem Thema Wohnungsbau insgesamt beschäftigen. Das ist einfach ein riesiger Bedarf und wir kommen zurzeit nicht voran. Das heißt, wenn man mal reinschaut, Baugesetze sind in Deutschland sehr regulativ und streng, gerade im europäischen und weltweiten Vergleich. Hinzu kommen die deutlich gestiegenen Baukosten. Du hast es vorhin auch kurz selbst eingeworfen, die Zahl der Baugenehmigungen ist sehr stark gesunken, die Bauaktivität insgesamt und auch die Fertigstellungen sind auf dem Tiefpunkt. Es führt einfach zu einer extremen Knappheit und damit auch zu einer Verteuerung. Und wenn man jetzt weiterschaut, was wünsche ich mir noch? Förderung ist so ein Stichwort. Wir haben zuletzt eine große Unsicherheit wegen Förderung auch erlebt. Das heißt zum einen, was die Dauer angeht, wie lange ist eine Förderung verfügbar? Auf einmal war ein Topf leer und dann war die Förderung ausgesetzt. Zum anderen auch was die Höhe angeht, wo es immer Unklarheiten gab. Manche Förderungen gehen tatsächlich am Bedarf vorbei. Ich nenne hier ganz gern das KfW 300, Wohneigentum für Familien. Das wird de facto nicht angenommen und es ist damit einfach am Bedarf vorbei gedacht. Und das braucht, ja, um die Frage konkret zu beantworten, es braucht Anreize, Vereinfachungen, Nachhaltigkeit, also wirksame Anreize für den Wohnungsbau, einen konsequenten Abbau von Bürokratie, bedarfsgerechte Förderungen und aber auch ausreichende und nachhaltig verfügbare Fördertöpfe. Allerdings muss man realistisch sein, Neuwahl ist Anfang des Jahres und bis die Regierung gebildet ist und die ersten Beschlüsse dann tatsächlich umgesetzt werden, da wird im ersten Halbjahr noch nicht so viel sichtbar sein. Wir hoffen, dass zumindest mal die Fördertöpfe kalkulierbarer sind und den Rest muss man einfach abwarten.
Du hast es jetzt auch gerade angesprochen, die Baugenehmigungen für Neubauten, die gehen seit Jahren zurück. Demnach bleiben auch die Preise für Neubau weiterhin hoch. Laut dem Europace EPX Mien zahlt man für einen Neubau von 131 Quadratmetern Wohnfläche und einem Grundstück von 458 Quadratmetern im Durchschnitt rund 560.000 Euro. Hast du denn Ideen für Alternativen? Wie kann man da, wenn man eben einen Neubau möchte, wie kann man da vielleicht günstiger rankommen?
Naja, also wenn man wirklich selbst bauen möchte, dann kann man vielleicht ein paar Kosten rausnehmen, indem man auf ein Fertighaus setzt. Dann gibt es vielleicht ein bisschen weniger Individualität. Dafür ist es halt etwas standardisierter und spart Kosten. Vielleicht reicht auch ein kleineres Grundstück. Du hast 458 Quadratmeter genannt. Oder vielleicht ein bisschen weniger Wohnfläche als 131 Quadratmeter. Oder man spart sich einen Keller oder baut vielleicht das Dachgeschoss später aus und nicht sofort. Das wären Möglichkeiten. Oder eine andere Möglichkeit ist, man kauft das Grundstück gar nicht. Stichwort Erbpacht. Sondern pachtet es einfach. Auch das spart Geld in der Anschaffung. Kostet natürlich eine gewisse Pacht pro Jahr. So, und wenn man jetzt mal ein bisschen weiterdenkt, wenn man nicht gerade in der Metropole leben muss, dann sollte man vielleicht die Fühler in die Peripherie ausstrecken. Dort bekommt man für weniger Geld einfach mehr Platz, ja, sowohl in Sachen Grundstück wie auch Wohnfläche. Das macht natürlich im Preis jede Menge auch aus. Und ja, last but not least, ist der Blick auf Bestandsimmobilien vielleicht eine mögliche Alternative. Bei Bestandsimmobilien muss man allerdings relativ genau hinschauen, was die Energieeffizienz betrifft.
Wie meinst du das genau? Wo muss ich da bei der Finanzierung genau hinschauen, bei der Bestandsimmobilie oder beim Haus sozusagen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Finanzierung auch eine Rolle spielt. Beim Haus sowieso natürlich, welche Energiestandards hat es, ja, was ist dort zu modernisieren? Bin ich dort gut aufgehoben? Ja, ist die Heizung warm und so weiter? Aber gleichzeitig, was viele heute noch gar nicht wissen, es hat auch Auswirkungen auf die Finanzierung. Das heißt, manche Institute erheben tatsächlich Zinsaufschläge für schlechtere Energieeffizienzklassen. Und es gibt tatsächlich welche, die eine ganz schlechte Energieeffizienzklasse, wie zum Beispiel H, gar nicht mehr finanzieren würden. Das muss man einfach wissen. Vielleicht, um dieses Thema nur kurz abzurunden, also unbedingt einen Gutachter oder Energieberater mitnehmen, anstehende Modernisierung abschätzen, mit einplanen bzw. nach dem Erwerb auch umsetzen und das auch mit in die Beratung beim Finanzierungsvermittler mit einbringen. Das heißt, einfach darüber reden, damit nach der besten Lösung beim Kauf von Bestandsimmobilien gesucht werden kann. Wenn wir mal vom Kauf weggehen, ja, deine Frage war ja breiter gestellt, wie das mit der Finanzierung von Bestandsimmobilien eigentlich ist, würde ich kurz darauf hinweisen, dass es auch bei einer Anschlussfinanzierung spannend werden kann. Das liegt daran, dass Banken ihr Portfolio an Immobilien, die sie finanzieren, immer nachhaltiger und ökologischer ausrichten müssen. Und das bedeutet tatsächlich, dass es auch später, ja, wenn es an die Anschlussfinanzierung geht, tatsächlich zu Überraschungen kommen kann, weil spätestens dann muss die Bank auch schauen, was sie für Immobilien im Bestand hat. Dann wird der Energieausweis gefordert, ein aktueller Energieausweis. Und dann kann es tatsächlich sein, wenn der dann zur Anschlussfinanzierung eingereicht wird, dass die Anschlussfinanzierung aufgrund einer schlechteren Energieeffizienzklasse tatsächlich teurer wird, ja, und eventuell sogar im Worst Case eine Umschuldung oder Anschlussfinanzierung bei der gleichen Bank ohne energetische Sanierung gar nicht möglich ist. Also einfach aufpassen.
Also sozusagen, dass ich in der aktuellen Situation schon Nachteile haben kann, weil ich schlechtere Zinsen bekomme. Und dann, wenn ich nicht saniere, energetisch saniere, dann kann es auch bei der Anschlussfinanzierung nochmal schwierig werden.
Genau. Diese Zinslandschaft, die ändert sich gerade ein Stück weit. In der Vergangenheit haben wir für die besten Energieeffizienzklassen tatsächlich noch Abschläge gesehen. Die werden gerade ein bisschen geringer bei einzelnen Banken, aber die Ausdifferenzierung passiert eher nach hinten. Das heißt, für schlechtere Energieeffizienzklassen eben schlechtere Zinsen. Und da stehen wir, glaube ich, immer noch am Anfang dieser Entwicklung. Aber sie wird kommen.
In den letzten anderthalb Jahren haben wir ja viel von einem Käufermarkt gesprochen. Ändert sich das in 2025? Wieder oder gibt es weiterhin Spielraum für Preisverhandlungen?
Ich denke, dass der Raum für Preisverhandlungen insgesamt etwas kleiner werden wird. Gerade in Ballungsgebieten beobachten wir tatsächlich sogar, dass kaum noch Preisreduzierungen stattfinden. Das ist immer messbar, wenn eine Immobilie bei zum Beispiel ImmoScout etwas länger steht und zwei, dreimal reduziert wird. Das beobachten wir seltener. Und tatsächlich haben wir auch schon gesehen, dass sehr attraktive Immobilien, dass da schon wieder Gebote vorliegen, ja, dass es auch tatsächlich über dem ursprünglichen Angebotskaufpreis an jemanden verkauft wurde, der noch ein bisschen mehr bezahlt hat. Das gilt für wirklich Ballungszentren und sehr attraktive Immobilien. Wenn man jetzt mal auf die andere Seite schaut, bei Immobilien in schlechteren Lagen und mit schlechterer Energieeffizienz, da glauben wir, dass es auch in 2025 noch Spielräume für Preisverhandlungen geben dürfte. Und grundsätzlich würde ich aber bei dem ganzen Thema empfehlen, in Beratung gehen und gemeinsam dann abschätzen, was die Immobilie wirklich wert ist, ein eigenes Limit für den Kaufpreis setzen und sich dann auch dran halten und sich nicht im weiteren Verlauf von Emotionen leiten lassen.
Magst du mir zum Schluss bitte noch drei Tipps geben für kaufinteressierte Menschen, die in 2025 eine eigene Immobilie kaufen oder finanzieren wollen?
Ja, das mache ich gerne. Also Tipp 1 wäre offen bleiben. Es muss nicht immer ein Neubau oder die Stadtwohnung sein, sondern wer bereit ist, bei Immobilienart oder auch Wohnort Kompromisse einzugehen, der kann sehr viel Geld sparen, um sich den Wunsch der eigenen Immobilie zu erfüllen. Wichtig ist tatsächlich, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden. Was brauche ich wirklich und was ist nice to have? Es lohnt sich vielleicht auch einfach offener durch eine Bestandsimmobilie zu gehen und sich nicht vom aktuellen Grundriss einengen zu lassen. Vieles kann man umgestalten und so passt vielleicht auch eine Immobilie, die auf dem Papier vermeintlich ein Zimmer zu wenig hat, trotzdem genauso gut. Also Tipp 1, offen bleiben. Tipp 2, solide finanzieren. Mein Lieblingsthema. Grundsätzlich mit Blick auf Eigenkapital einfach an alle Möglichkeiten, die es da so gibt, denken. Also je mehr Eigenkapital in die Finanzierung eingebracht wird, desto bessere Konditionen bekommt man. Und dabei sollte man halt auch über die eigenen Ersparnisse hinausdenken. Also Beispiel ein zinsloses Darlehen aus dem Familien- oder auch Freundeskreis oder eine Schenkung von Eltern oder Großeltern können ebenfalls als Eigenkapital eingebracht werden. Und man könnte auch an das Einbinden einer abbezahlten Immobilie, zum Beispiel das Elternhaus, denken. Das kann ebenso förderlich für die Immobilienfinanzierung in puncto bessere Zinsen und damit besserer Finanzierbarkeit sein. Ja, Tipp 3, last but not least, Angebote vergleichen. Also wichtig ist, dass man sich einfach mehrere Angebote einholt, mindestens eines von einem Vermittler wie Dr. Klein. Hierbei ist es halt so, dass der ganze Markt sondiert wird. Dr. Klein vergleicht von mehr als 600 Bankpartnern die Konditionen kostenfrei und unverbindlich. Wichtig ist auch, dass man sich die Konzepte anschaut, ja, die Spezialistinnen anbieten. Es kommt nicht immer nur auf den Zinssatz an, sondern auch darauf, dass die Finanzierung zur eigenen Lebenssituation, aber auch zur eigenen Lebensplanung für die nächsten Jahre passend ist.
Ich fasse noch mal kurz und knapp zusammen. Wir werden steigende Immobilienpreise sehen, aber nicht horrend steigende, sondern in einem Korridor von 1 bis 3%. Vor allen Dingen in Metropolregionen, aber auch in anderen Regionen. Die Energieeffizienz spielt weiterhin eine Rolle, aber auch da gibt es keine Rücksetzer mehr sozusagen, also keine Preisnachlässe starke mehr. Man muss aber auf jeden Fall bei der Immobilie auch auf die Energieeffizienz achten, weil wenn man keine energetischen Sanierungen plant, dann schlechtere Zinsen bekommen kann oder auch es bei der Anschlussfinanzierung schwieriger werden kann. Generell wird der Raum für Preisverhandlungen ein bisschen geringer, aber es lohnt sich trotzdem sicherlich immer genau nochmal mit einem Gutachter durchzugehen, zu gucken, was ist die Immobilie wirklich wert, sich gut beraten zu lassen, um auch zu wissen, was ist das eigene Budget, wie passt das eben mit dem Wert der Immobilie zusammen und dann Angebote zu vergleichen und solide zu finanzieren. Also alles in allem ein ganz gutes Umfeld, weil die Zinsen, hattest du auch angesprochen, die bleiben in dem gewohnten Rahmen um die 3%, die wir jetzt so schon kennen. Und es gibt auch teilweise Aussetzer nach unten. Im Großen und Ganzen gute Nachrichten für Menschen, die 2025 eine Immobilie kaufen möchten. Möchtest du noch was ergänzen?
Ich würde nochmal unterstreichen wollen, dass es wirklich ein guter Zeitpunkt sein kann. Das heißt, die Zinsen sind wieder da, die Leistbarkeit ist besser, die Immobilien haben irgendwo eine Talsohle erreicht im Preisgefüge. Das heißt, es lohnt sich nach der Wunschimmobilie zu schauen. Und wenn die auftaucht, dann lohnt es sich durchaus zuzuschlagen. Günstiger wird es nicht.
Super, ganz vielen Dank, Florian.
Sehr gerne, Anna.
Wir hoffen, mit dieser Folge konnten wir euch eine gute Orientierung in puncto Immobilienpreise 2025 geben. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt@derklein.de. Lob, Kritik, Themenwünsche, alles ist dort herzlich willkommen. Schaut auch gerne in unsere Social-Media-Kanäle. Dort findet ihr regelmäßige Updates zu allen Punkten, was Finanzierung betrifft, Immobilienpreise oder auch den Zinsmarkt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, alles Gute.